Wir haben diesen Standard entwickelt, dass wir am Anfang eines Schuljahres und auch mittendrin unsere Lehrkräfte fortbilden wollen und weiterbilden wollen. Und immer digitaler werden und auch versuchen, uns so zu vernetzen, dass nicht jeder Lehrer das Rad neu erfinden muss.
Es geht darum, wie das Gemeinwohl organisiert wird und funktioniert. Ob wir in der Lage sind, es so zu organisieren, dass bestimmte demokratische Werte wie Transparenz, wie Teilhabe in die Infrastrukturen, die in diesem Fall digitale Infrastrukturen sind, eingebaut sind.
Ich möchte in ein Gebäude reingehen und da funktioniert alles und ich muss mir nicht überlegen, ob ich dieses oder jenes kaufen muss oder vielleicht das Regal nicht kaufe, weil ich die Lizenzen oder dafür erneuern muss. Das möchte ich nicht.
Auftrag Aufbruch. Der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
Wir sprechen über digitale Souveränität mit dem Fokus Schulen, aber mit dem Blick aus der Schule und von außerhalb der Schule auf die Schule. Wir haben dafür zwei Gäste und heute in dieser Folge von Auftrag Aufbruch ein Live-Publikum. Wir befinden uns im Oktober 2025 in Berlin im Publix, die andere Hälfte der Welt sagt Publix, und wollen sprechen darüber, was wir im Moment für Fragen und Schwierigkeiten mit dem Thema haben, was wir für Möglichkeiten haben für die weitere Entwicklung von digitaler Souveränität für Gesellschaft und besonders für die Schule. Dafür habe ich zwei Gäste dabei, die das alles kompetenter als ich beantworten können. Das eine ist Andrea Franke, sie ist Schulleiterin in Berlin. Sie leitet eine Schule, das ist die Willy-Brandt-Schule.
Richtig.
Und sie hat 2025 den Deutschen Lehrkräftepreis für vorbildliche Schulleitung bekommen.
Toll, oder?
Ich glaube, es klingt auf jeden Fall alles sehr eindrücklich. Wir wollen gleich was über deine Praxis wissen. Davor hole ich noch kurz Markus Beckedahl mit unserem Podcast. Markus Beckedahl ist irgendwo dieses Ding, was früher ein Glaubenskampf gewesen war, ob man Journalist oder Aktivist sagt oder sonst. Hast du eine Vorliebe heute?
Irgendwo dazwischen.
Ja. Und hat viele Sachen gegründet, unter anderem Netzpolitik und die Republika und inzwischen ein Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Markus, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist für den Blick von außen.
Danke für die Einladung.
In dieser Podcast-Reihe gibt es immer dieselbe Frage zum Anfang, nämlich die Frage unserer Gäste, gibt es irgendjemanden, der euch für das, was ihr macht, beeindruckt hat, inspiriert hat, provoziert hat, dass ihr das macht, was ihr heute macht oder wie ihr es macht? Andrea, magst du anfangen? Fällt dir was ein?
Also ich kann jetzt tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass mich jemand motiviert hat, das zu tun. Ja, also Schulleiterin zu sein, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und ich würde sagen, ich habe mich selber motiviert. Ich bin nicht unbedingt sehr privilegiert groß geworden und habe immer gesagt, so, ah, wie ist denn das und so, was könntest du machen? Und irgendwie wurde mir immer schon am Anfang gleich gesagt, so, ach, du bist Lehrerin und so, das passt zu dir. Und dann habe ich das so wirklich auch in den Fokus genommen und habe mir immer so vorgestellt, wie ist denn so die erste Stunde, wie sieht's denn aus, wenn du dann vor Schülerinnen und Schülern stehst? Und als ich das dann geschafft habe, habe ich gedacht, so, Mensch, wie ist denn das so, vielleicht nochmal neue Dinge zu organisieren, zu strukturieren? Und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und irgendwann mal hieß es dann so, naja gut, also was könnte ich denn weitermachen? Und dann habe ich gedacht, naja, so Verantwortung finde ich auch ganz gut, Verantwortung für eine Schule, ein System, und da ruhig gebraucht werde. Und das war die Willy Brandt.
Wenn wir uns jetzt deinen Alltag vorstellen, wie viele Menschen arbeiten da? Wie viele Menschen kommen da zum Lernen jeden Tag hin?
Wir haben im Moment 700 Schülerinnen und Schüler und etwa 90 Kollegen. Und im Moment sind wir auch im Aufbau, an der Gymnasialoberstufe, natürlich an einem anderen Standort, sonst wäre es ja viel zu einfach. Und das sind tägliche Herausforderungen. Also kann man sich natürlich vorstellen, also die Willy-Brandt-Oberschule ist in der Nähe von Gesundbrunnen. Wir haben große soziale Herausforderungen im Umfeld. Die Schüler sind nicht unbedingt privilegiert, also ganz im Gegenteil. Wir haben mit großen Problemlagen in den Familien zu tun, mit einem bildungsfernen Elternhaus und wollen natürlich die besten Voraussetzungen für die Kinder schaffen, damit sie gut an der Gesellschaft teilhaben können.
Für die Leute in den anderen 15 Bundesländern in Berlin heißt das, ihr seid ab Klasse 7? Unterwegs?
Wir sind ab Klasse 7 unterwegs. Jetzt dann sozusagen neu, dann bis Klasse 13, aber an sich von 7 bis 10 ursprünglich.
Markus, Hast du jemanden, von dem du sagst, das war für dich einflussreich für das, was du machst?
Schwierig. Als ich angefangen habe, so Mitte, Ende der 90er, da gab es keine Role Models für das, was ich tue. Ich glaube, ich bin mehr inspiriert worden von den Menschen, die mit Greenpeace in den 70ern, 80ern ihr Leben riskiert haben, um auf Umwelt- und Klimakrise aufmerksam zu machen. Und das hat mich viel mehr inspiriert, so quasi so diese Macht von Aktivismus, Menschen wie mich zu berühren und zu motivieren, sich für eine bessere Welt einzusetzen.
Und du hast jetzt nochmal neu gegründet, dieses Zentrum für Digitalrechte und Demokratie ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt wie Netzpolitik. Was macht das Zentrum?
Ja, unser Ziel ist, durch bessere Kommunikation für digitale Grundrechte zu werben, dass wir einen informierteren Diskurs in unserer Gesellschaft führen können, dass wir auch uns aus der Abhängigkeit weniger Unternehmen in der Hand von teilweise noch weniger Menschen lösen können, dass wir sie einerseits effektiver und motivierter regulieren, dass wir quasi die Politik in die Richtung gebracht bekommen, dass sie mal ihre Arbeit machen, das auch zu tun. Auf der anderen Seite setzen wir uns auch dafür ein, dass wir Alternativen entwickeln, weil ich möchte nicht in einer Welt leben, in der ich komplett überwacht werde. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, die in der Hand von Mark Zuckerberg oder Elon Musk ist. Ich glaube, eine bessere digitale Welt ist möglich. Daran müssen wir bauen und da müssen wir auch anfangen, im digitalen Raum Lösungen zu finden, die wir auch im analogen Raum haben, den wir nicht zum Beispiel alles privatisieren und in die Hände von wenigen Unternehmen und Akteuren legen.
Damit haben wir jetzt schon den Bogen geschlagen zu unserem Thema für heute. Digitale Souveränität ist ja ein Thema, was wir gefühlt 2025 doch deutlich bewusster, vielleicht auch mehr diskutieren als vorher, insbesondere auch in Schule, und trotzdem auch ein Thema, was nicht neu ist. Ich würde mal den Bogen gerne schlagen zwischen 2025 und, man muss ja fast sagen, eine Generation früher. Als Markus Beckedahl, mir das erste Mal jedenfalls als Markus Beckedahl auffiel, wir waren gemeinsam auf einer Tagung, die hieß Net Control, wer hat die Macht im Internet? Könnte heute noch so heißen vielleicht. Es war aber 2001 und in Hattingen. Was hat sich zu 2025 in Berlin getan oder was hast du gelernt? Was hat sich verändert gegenüber dem, was du vor 24 Jahren dazu gedacht hast?
Na, vor 24 Jahren hatte ich noch Hoffnung, dass das Internet zu mehr Demokratie, Freiheit, Gleichheit führt, dass wir ja endlich auch die Fernseh- und Radiowelt hinter uns gelassen haben, wo wir 30 Sender im Fernsehen hatten und nirgendwo fühlte man sich als Zielgruppe zu Hause. Das Internet war auf einmal da und ich konnte mich aus allen Quellen informieren. Ich konnte vor allen Dingen selbst zum Sender werden. Ne? Und 2001, das war ja noch diese Aufbruchsstimmung. Ne? Da haben wir alle noch HTML schreiben müssen. Dann kamen kurz danach die Blogs, wo wir auf einmal es mit dem HTML wegschmeißen konnten und auf einmal schreiben konnten und publizieren konnten. Und dann kam die Plattform, wo viel mehr Menschen genau dasselbe machen konnten, weil sie mussten sich ja nicht mehr um Technik kümmern. Aber gleichzeitig fing es dann auch an, dass wir uns immer weiter abhängig machten von wenigen Unternehmen, die einfach alles kontrolliert und alles übernommen haben. Also mit anderen Worten, damals hatten wir kleinere Probleme, als wir sie heute haben, aber haben eigentlich uns schon dieselben Fragen gestellt. Also ich erinnere mich auch noch an so Diskussionen, dass schon damals Open-Source-Software ganz klar der bessere Vorteil waren, um digitale Souveränität zu erreichen. Wir haben nur den Begriff digitale Souveränität noch nicht gehabt. Es war auch eine Debatte, da ging es halt die ganze Zeit nur um, das ist ja der Kommunismus, worüber ihr redet. Ne? Und stattdessen wurde die ganze Zeit Wege protegiert, wo wir uns heute fragen, wie sind wir eigentlich da reingeraten, dass wir eigentlich komplett unsere digitalen Infrastrukturen privatisiert haben, in private Hand überlassen haben. Das wäre genauso wie wenn jetzt unsere Straßen draußen und unsere Schulen draußen von Mark Zuckerberg betrieben würden und er könnte über Nacht entscheiden, dass man jetzt nur noch rückwärts auf die Toilette der Schule darf oder auf dem Gehweg laufen darf.
Sprung ins Jahr 2025. Andrea, du hast eine, würde ich mal sagen, viel beachtete Rolle gespielt bei der Konferenz Bildung Digitalisierung, die im September 2025 in Berlin stattgefunden hat. Du warst auf einem Abschlusspodium dabei und da wurde auch über die Frage der digitalen Souveränität diskutiert. Wenn dich in der Woche danach jemand bei dir in der Schule gefragt hätte, was war das da so, was da diskutiert wurde, was ist bei dir hängen geblieben, was würdest du antworten?
Also ich war ja sozusagen nur im Abschlusspanel, aber ich würde ganz gerne so ein paar Aspekte aufgreifen, die ich ganz wichtig finde. Die passen auch zu dem so ein bisschen, auch vielleicht konträr zu dem, was du gesagt hast, Markus. Wir brauchen an Schulen ein System und eine Struktur, die uns eine Art Grundausstattung schafft. Und es ist doch logisch, dass wir auch als Schulen nicht die Profis, die digitalen Profis sind. Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, was für einen Server brauche ich hier, was für ein Gerät brauche ich hier. Also Schulen brauchen eine gewisse Grundausstattung, mit der sie arbeiten können, mit der sie leben können, wo Lehren und Lernen möglich ist. Und das ist noch nicht so vorhanden in den Schulen. Das hat mir auch nochmal die Konferenz gut gezeigt. Also da geht es immer sehr viel um Souveränität, digitale Souveränität, und die Schulen sollen ja auch souverän sein. Naja, da frage ich mich natürlich so, woher soll ich denn die Souveränität nehmen? Ja, also ich bin ja kein IT-Profi, das bin ich einfach nicht. Und es ist jetzt ein gutes Beispiel, wir bauen gerade nochmal eine Filiale auf und ich musste die Computer bestellen, den passenden Server dazu, die Switche. Sie kennen sich wahrscheinlich alle damit wunderbar aus. Ich muss mir das alles tatsächlich erarbeiten, damit ich dann sagen kann, ja, dass das alles passt, genau, stimmt alles so. Also es ist einmal die Struktur, die eine Schule braucht, um gut arbeiten zu können. Und dann braucht es natürlich auch das Personal dazu. Und was muss ein Personal, also Lehrkräfte, was müssen die heutzutage können, damit sie überhaupt eine digitale Souveränität auch Schülern weitergeben können, vermitteln können, damit sie sie befähigen. Und darüber wird auch viel zu wenig gesprochen, dass ich denke mir, dass das auch in der Ausbildung von Lehrkräften noch viel zu wenig Beachtung hat das bekommen. Und ein anderer Aspekt ist natürlich auch, wie gehen Schülerinnen und Schüler damit um? Ja, also wie nutzen sie ihr Handy, wie digital sind sie ausgestattet? Und an meiner Schule ist das natürlich so, dass das nicht die Eltern sind, die ihren Kindern hier das Tablet, den Laptop und alles mögliche Neues anschaffen können. Aber trotz alledem, und da würde ich den Rückschluss so ein bisschen ziehen, finde ich das großartig. Ich bin selber nicht digital aufgewachsen. Und ich weiß noch, wie mein Mann irgendwann mal 1999, hat er zu mir gesagt so, Schatz, du brauchst eine E-Mail-Adresse. Und ich so, so Quatsch, ja, also bei Felix ist eine E-Mail-Adresse, ja. Und er so, ja, warte mal ab. Und heute, dann lacht er sich dann immer kaputt, wenn ich eigentlich, obwohl er natürlich auch viel am Arbeiten ist, aber ich meine, ich kriege mehr E-Mails als er, ja, und schaffe sie kaum abzuarbeiten. Und hat sich alles sehr gewandelt. Wir müssen alle sehr schnell mitlaufen und Schule sowieso. Und deshalb brauchen wir als Struktur innerhalb einer Schule ein System, was uns ermöglicht, dass wir erstmal ein Schulgebäude haben, was richtig gut ausgestattet ist und wo wir nicht als Lehrkräfte, als Schulleitungen jetzt erstmal auf die Suche gehen müssen, was darf ich denn überhaupt verwenden? Was ist denn datenschutzkonform? Wo muss ich auch aufpassen, dass da nicht vielleicht versteckte Kosten noch entstehen, ja? Die ja auch nicht unerheblich sind, weil die Budgets für Digitalisierung, die gibt es nicht an Schule.
Also Kompetenz der Schülerinnen, Kompetenz der beteiligten Erwachsenen, System, Ausstattung, das ist jetzt unsere Agenda schon mal für die nächste halbe Stunde. Fangen wir mal bei der Technik an, bei der Ausstattung. Markus, du guckst von außen auf das System Schule. Sagen wir mal, je nachdem wie wir rechnen, wir haben 32.000 allgemeinbildende Schulen. Ist es irgendwas, wo man vergleichbar sagen würde, woanders lässt der Staat das die Schulen einzeln oder die Organisation einzeln entscheiden, oder geht das gar nicht mehr bei so viel Macht, die dieses rundherum hat, dass das eine Schule sozusagen nebenbei entscheiden kann, was schafft sie an, was für Dienste will sie, was darf sie eigentlich?
Also ich finde es immer sehr traurig, wenn ich solche Geschichten höre und wenn ich mir vorstelle, dass unser System so funktioniert, dass wir es nicht früher geschafft haben, dafür föderale Strukturen zu schaffen. Also jede Schule steht vor einem ähnlichen Problem, aber unser Föderalismus tut das alles so nach unten durchgeben und die Verantwortung nach unten schieben. Dabei wäre es ja viel einfacher beispielsweise, wir würden Sachen wie das Kooperationsverbot mal zur Seite stellen und wir würden halt den Bund mal beauftragen, zukunftsfähige Bildungsinfrastrukturen zu schaffen, die dann allen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden würden, sozusagen, dass da alles in eine Technik investieren, die offen sein muss, offene Standards, Open Source Software, so dass wir halt kein monolithisches System haben, sondern dass viele mitarbeiten können, dass wir ein Ökosystem schaffen, wo dann auch Bundesländer vielleicht noch irgendwie Eigenentwicklung beitragen können, aber wo man die Last von den Schulen an der Basis erstmal wegnimmt. Und ich finde es eigentlich auch sehr traurig, dass ich seit über 30 Jahren aus der Schule raus bin und anscheinend sich immer noch nichts verändert hat, dass letztendlich irgendwie die Physik- und Mathelehrer, die das mal in ihrer Schule, in ihrem Studium früher so ein bisschen nebenbei gemacht haben, immer noch quasi ehrenamtlich für die Ausstattung und IT-Administration zuständig sind und dass wir es nicht wirklich geschafft haben, auch im Bildungspaket 1.0 sozusagen, dafür Geld bereitzustellen. Dass wir eigentlich immer nur abstrakt darüber geredet haben, ne, dass halt Glasfaser an die Schulen, ich meine, die Schulen ans Netz, so Initiativen von vor 25 Jahren so, dachten dann, dann haben wir Internet, ist das Problem noch gelöst. Ne? Nein, es war nicht gelöst. Dass wir quasi dann auch ständig so Situationen hatten, dann kam dann irgendwie der Microsoft-Chef eingeflogen und versprach erstmal für alle irgendwie Schullizenzen, die ganzen Bildungsminister und total glücklich ein Selfie mit dem Microsoft-Chef zu bekommen, so, und auch noch mal ein Sonderangebot, Lizenzen von Microsoft zu bekommen, die man dann weitergab. Ist dann ein Jahr später irgendwie die Lizenzkosten irgendwie anstiegen und man hat sich abhängig gemacht, hat geschenkt, dafür hat man ein schönes Selfie. Also, dass halt eigentlich sich in all den Jahren nichts geändert hat. Das ist sehr schade.
Jetzt kann das mal du, ja, bitte. Ganz kurz eingehen, weil es war tatsächlich so, 2015 habe ich die Willy Brandt übernommen und da gab es so unten so einen Raum, der wäre eigentlich ein Bioraum gewesen und da saß ein Kollege und hat dann alles so zu IT gemacht. Ja? Der wusste dann ganz genau Bescheid, wie man das alles so ein bisschen gekoppelt hat mit den Computern und so. Und dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, so als Schulleitungsteam auch, dass das ungünstig ist. Ja, also es ist nicht mehr ganz so schlimm, ja, wie befürchtet, aber trotzdem haben wir uns sehr als Leitung auf den Weg machen müssen und nicht von außen die Kompetenz bekommen. Ja, also es gibt zwar in den Berliner Schulen immer IT-Beauftragte und es gibt auch eine Institution, die kommen 8 Stunden pro Woche zu uns an die Schule und sollen so die kleinen Bewegchen lösen. Aber sagen wir mal so, die Kompetenz ist auch nicht unbedingt so breit aufgestellt von diesen Menschen. Die sind nicht gut ausgebildet und die können auch oft Probleme gar nicht lösen. Ja? Und dann sind wir manchmal kompetenter als die und das macht mich natürlich ein bisschen unruhig. Ja, so sollte das auf gar keinen Fall sein. Aber so muss jede Schule, also jedenfalls in Berlin ist das so, ich kann nicht für alle sprechen, jede Schule musste sich ein Konzept erarbeiten, wie sie digitaler werden soll. Und jede Schule muss sich selber neu erfinden. Und ich denke mir, das ist nicht notwendig. Ja, also es wäre gut, wenn man eine Vorgabe hat, Schulgebäude sind so ausgestattet, hier habt ihr das, so und jetzt könnt ihr damit arbeiten. Das wäre so entlastend für Schulen, für einzelne Schulen, für das System und wir könnten wirklich ganz anders loslaufen. Wir haben das in den letzten Jahren selber gemacht, bei uns gibt es halt keine Kreide mehr, bei uns ist alles digital, wir arbeiten mit It's Learning, wir arbeiten mit unterschiedlichen Medien, die wir zur Verfügung haben. Aber natürlich würden wir uns auch wünschen, dass uns eigentlich von der Bildungsverwaltung etwas zur Verfügung gestellt wird und wir können jetzt aussuchen. Wir können sagen, das nehmen wir, ach, das wollen wir auch haben. Hier wollen wir vielleicht noch ein bisschen so ein Mathe-Tool haben. Ja, aber ansonsten ist die Schule immer angehalten, das selber, das Rad neu zu erfinden. Und es ist nicht notwendig, bin ich der Meinung.
Das ist ja vielleicht erstmal gut nachvollziehbar. Das mit dem Geld können wir wahrscheinlich sehr schnell abhaken im Sinne von, da sind wir uns hier alle einig, daran soll es nicht scheitern. Dass das noch nicht dann in der Welt ankommt, ist klar, aber damit kommen wir wahrscheinlich hier nicht weiter. Bei der Frage aber, was will sich die Schule aussuchen, würde ich nochmal gerne einhaken. Ich stelle mir das jetzt vor, es gibt so eine Grundauswahl sozusagen, wie du es beschrieben hast, Andrea, da kann man sich was aussuchen. Ist das was, wo du denkst, wenn wir jetzt 5 Schulleitungen fragen würden, wären da 5 Schulleitungen mit zufriedenzustellen mit seiner Auswahl?
Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber jeder würde sich Entlastung wünschen. Und die Souveränität einer Schule kann ja nicht daraus erwachsen oder entstehen, dass jede Schule sich selbst erfinden muss, sondern sie braucht eine Grundausstattung. Also wir haben damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir wollen für die Klassenräume eine Grundausstattung haben und haben uns selber auf den Weg gemacht. Aber warum? Also es ist eine Ressourcenverschwendung, ja, Kapazitäten, die können anders eingesetzt werden für Unterrichtsentwicklung und all möglichen. Und wie kann ich dann beispielsweise Apps gut in Unterricht einbinden?
Ich weiß nicht, ob die 5 Schulleiter aussagen würden, so, ja klar, also Frau Franke hat da den Stand der Weisen gefunden. Ja. Aber ich glaube, dass es für viele einfach wäre, aus einem Pool von Dingen zugreifen zu können und dann im Kollegium zu entscheiden, das haben wir als gut empfunden, das wollen wir gerne machen, das haben die und die Fachbereiche als gut empfunden und das setzen wir jetzt um. Es ist ja, wir reden ja nicht davon, dass wir wirklich nicht vor einer Tafel sitzen mehr. Ja? Also da wird Quizlet, da wird Kahoot gespielt, da gibt's It's Learning, da kann man den Kollegen und auch den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zuweisen, man kann interaktiv arbeiten. Also soweit sind viele, viele Schulen. Aber sie haben sich alleine auf den Weg gemacht und das ist nicht der Weg.
Markus hat ganz viel genickt dabei. Markus, wie breit können die Schulen das aussuchen, wenn es nach deinen politisch-gesellschaftlichen Vorstellungen von digitaler Souveränität geht? Würdest du einer Schule zugestehen, dass sie sagt, wir machen hier relativ starke berufliche Ausbildung und dafür denken wir, alle haben Apple-Geräte und Microsoft-Produkte, ist das passende? Reicht das? Geht das für dich in deinen Vorstellungen?
Es ist natürlich nicht der Idealzustand. Es ist aber der Zustand, in dem wir gerade stehen. Ne? Das wird dann immer argumentiert, naja, aber zu Hause haben wir ja auch alle irgendwie Microsoft.
Und im Büro, ja.
Im Büro. Na, aber erstmal, die Microsoft-Frage ist ja eine, wo wir uns als Gesellschaft 40 Jahre lang von einem Unternehmen massiv abhängig gemacht haben. Ich habe Microsoft von relativ Anfang an mitverfolgt, von MS-DOS 3.0 und so weiter. Mein Vater hatte so ein XT zu Hause stehen. Da liefen die ersten Microsoft-Sachen. In dem Unternehmen ist es sehr gut gelungen, über die Jahre ja uns an sich zu binden. Ne? Unsere ganzen Verwaltungsinfrastrukturen laufen auf Microsoft, die ganzen Schulen laufen auf Microsoft, viele Unternehmen laufen auf Microsoft. Und auf einmal sind wir in einer Situation, wo wir 2025 gelandet sind und uns mit Fragestellungen beschäftigen müssen, wie kann Donald Trump eigentlich Microsoft irgendwie die Anweisung geben, unsere Infrastrukturen auszuschalten? Und ich bin überzeugt, ja, das kann er. Und wir müssen uns auf dieses Szenario einstellen. Abgesehen davon, dass wir uns von Microsoft so abhängig gemacht haben, dass sie jedes Jahr immer weiter die Lizenzgebühren anziehen und uns das nicht nur im Bildungsbereich, sondern überall massiv kostet. Und dem Unternehmen ist dann gelungen, einfach seine Marktmacht so zu fertigen, dass du halt eigentlich, wenn du irgendwo in der Entscheidung warst für ein Softwareprojekt, es gibt so das ungeflügelte Wort, kaufst du Microsoft von der Stange, kann dir keiner was anhaben, weil es machen alle. Aber kaufst du was anderes, bist du der Arsch, wenn es nicht funktioniert. Und das hat halt dazu geführt, dass wir uns immer mehr daran gebunden haben, aber mit dem Problem der Abhängigkeit. Und deswegen stehen natürlich auch, ja, steht das Bildungssystem auch immer vor der Herausforderung, ja, aber das nutzen die ja alle schon, aber wir kommen gar nicht aus der Abhängigkeit raus, wenn wir immer in den Schulen dann Microsoft unterrichten und Leuten das schon von klein auf erklären, damit sie bisher immer so, dann gehen die ins Berufsleben, dann haben sie ja schon Microsoft gelernt, aber wir stellen halt gerade fest, das ist ein kleines Problem sozusagen. Dabei gäbe es schon lange die Möglichkeit, die Computer müssen ja noch nicht mal mit Microsoft alle laufen in der Schule, die konnten ja auch auf dem Linux-Rechner laufen, auch es gab schon vor 25 Jahren Projekte Linux an die Schulen, wo engagierte Freiwillige, meistens Mathe- und Physiklehrer, irgendwie Distributionen gebaut haben, die man hätte einsetzen können. Hätte der Staat das viel früher gefördert, hätten wir jetzt schon Infrastrukturen, die wir unabhängig nutzen könnten, die ihr dann bei euch einsetzen könntet und euch gar nicht damit beschäftigen müsstet. Wir könnten auch Marktplätze haben, wo Schulsoftware läuft, auch unterschiedliche Anbieter sozusagen zertifiziert drauf laufen können, dass ihr euch aussuchen könntet. Welche Mathe-Software nehmen wir, weil dann das Bundesland A den einen Anbieter gefördert hat und was entwickelt hat und aber allen zur Verfügung gestellt hat und Bundesland B vielleicht was anderes, aber wir hätten mehr Wettbewerb, wir hätten mehr Innovation, wir hätten mehr, vor allen Dingen mehr Wahlfreiheit, vielleicht auch Kontrolle darüber, was dort angeboten wird und wir wären nicht in der Abhängigkeit von ja, einzelnen Unternehmen.
Die Wahlfreiheit, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber Markus, die Wahlfreiheit, das ist natürlich eine ganz tolle Freiheit, ja. Aber damit wird natürlich in den Schulen immer argumentiert, also ihr könntet ja alles machen, ne? Ihr könntet ja alles nehmen. Aber ich will gar nicht, ehrlich gesagt, alles nehmen. Ich will jemanden, der mir sagt, hey, schau mal, das ist das Richtige, das ist das Gute, das ist safe, das ist sicher. Und im Übrigen, all deine Schüler können Dinge nutzen in der Schule. Ja? Also wie kompliziert, also ich bin schon in einer tollen Situation. Ja? Wir haben zig Medienwagen, die Lehrkräfte können die buchen. Also wir haben alles digital, wir haben kein Klassenbuch mehr in Papierform, kein Nicht. Wir haben wirklich alles ist digital bei uns. Wenn du bei uns im Klassenraum einen Schaden siehst, ja, dann meldest du den digital und wo kommt denn der an als Ticketsystem? Ich meine, hat kaum eine Schule, aber warum auch nicht eigentlich? Ja, der kommt beim Hausmeister beziehungsweise bei mir auch an. Vielleicht kann ich es ja auch lösen. Aber das sind so ganz wichtige Tools. Also jede Schule muss dazu befähigt werden. Aber es muss ein System geben, wo ich darauf zugreifen kann. Und das finde ich gut. Und was du sagst, das sind alles Dinge, die ich natürlich auch schade finde. Ja, also dass es da nicht so eine ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten gibt. Aber ich fand es aus meiner Perspektive eigentlich nur gut, wenn die Schulen so ausgestattet sind, dass sie alles nutzen können. Ich kann mich damit gar nicht beschäftigen, ist das jetzt das bessere Programm oder dieses oder jenes oder machen wir jetzt das alles mit einer PowerPoint-Präsentation oder nehme ich jetzt Canva und wie gehe ich denn da vor? Ja? Also das sind Dinge, die kann ich eigentlich als Schulleitung oder auch die Lehrkräfte, die müssen Dinge an die Hand bekommen, Instrumente. Und da muss es so einen Koffer geben im Endeffekt, wo ich sage, ich kann da reingreifen und kann das sicher und souverän nutzen. Und gleichzeitig muss das die Schule auch finanzieren können. Und die Kosten, die da entstehen, die sind immens.
Da haben wir, glaube ich, uns missverstanden. Die Wahlfreiheit war ja darauf bezogen, dass wir im Idealfall halt so eine Art Marktplatz hätten, wo zertifizierte Software drauf wäre, was ja auch nicht bedeutet, dass wir jetzt da hunderte Mathe-Anwendungen haben, sondern vielleicht eine Handvoll, die sich durchgesetzt haben. So, aber dass ihr die Wahlfreiheit immer noch habt, welche von den fünfen wollt ihr konkret für euren Einsatz an eurer Schule machen, aber natürlich ihr euch nicht mit der Wahlfreiheit beschäftigen muss, welche Hard- und Software ihr einsetzt und dass das einfach standardisiert irgendwo herkommt und am besten nicht von Microsoft.
Ich versuche mal ein bisschen den Frieden aufzubrechen. Also heißt denn die Wahlfreiheit oder die Souveränität, dass man zumindest bestimmte Sachen auf individueller Ebene einschränkt, dass man eben sagen kann, wir machen das hier mit den und den Produkten und dann kann die einzelne Lehrkraft nicht mehr sagen, ich möchte aber ein anderes Gerät dafür nutzen oder einen anderen Dienst. Oder heißt es, wenn wir für Schulen was zertifizieren, dass dann die Schule, die vorher was anderes genommen hat, das nicht mehr weiterführen darf?
Naja, im Idealfall würden wir halt das offene Netz nutzen, offene Standards, sodass wir halt nicht irgendwie explizit eine Google-App nutzen müssen oder eine Android-App oder eine iOS-App. Sozusagen ist ja alles möglich, auch über einen Browser zu nutzen, egal von welchem Betriebssystem. Ne? Also wir haben uns abhängig gemacht auch irgendwann von, hey, seid ihr jetzt in der Apple-Welt oder in der Google-Welt? Das müssen wir eigentlich gar nicht sein, um Internet-Inhalte zu bekommen. Wir brauchen eigentlich nur einen Browser, egal auf welchem Gerät. Und dann haben wir natürlich noch die nächste Herausforderung. Schüler haben natürlich ihre eigenen Lebensrealitäten. Die kommen dann mit ihrem Android-Handy immer noch und mit ihrem iOS-Handy. Und das muss man natürlich dann trotzdem irgendwie im Unterricht einbinden, diese Lebensrealitäten. Aber das geht halt A, über dann offene Standards sozusagen, offene Apps über Browser, auch da. Aber man muss die als Lehrer dann trotzdem diese Lebensrealitäten beachten und das auch einbinden können.
Obwohl ich kein Fan, ehrlich gesagt, von dem Einsatz von Handys in Schule bin. Ich wurde letztens gerade gefragt, so war die letzte Frage in so einer Runde und darf man bei dir eigentlich Handys benutzen? Und dann sage ich so, nein, darf man nicht. Und aus welchem Grund nicht? Weil die Lernzeit innerhalb der Schule, das ist so eine kurze Zeit, das ist so wertvoll. Und wenn die Kinder die Handys die ganze Zeit anhaben und es summt und piept und macht und tut in der Schultasche, dann ist das echt ein Problem. Und eine Schule muss so ausgestattet sein, dass auch ein Schüler, der beispielsweise sich nicht das beste Handy leisten kann, dass der wirklich auch digitale Medien nutzen kann. Also Schule muss eigentlich als Leihgabe mindestens, und so machen wir es bei uns an der Schule, ein Gerät zur Verfügung stellen, was das Kind nutzen kann. Und nicht, dass wir jetzt beispielsweise, wenn wir Kahoot spielen im Unterricht, ja, dann heißt es so, naja gut, also holt mal alle euer Handy raus, finde ich ungünstig, ja.
Also auch den Lehrkräften? Wie bitte? Auch den Lehrkräften?
Was also meinst du genau?
Müssen wir auch für die Lehrkräfte festlegen, dass die einen gemeinsamen Standard an Technik oder Services nutzen? Lehrkräfte sind ja wie soll ich mal sagen, so ein sensibles Thema bei der Frage, wie stark die individuell bestimmen dürfen, was sie in ihrem Unterricht machen, was sie dafür anwenden, was für Technik sie einsetzen.
Also es gibt ja Fachkonferenzen und es gibt die Rahmen der Pläne, aber es gibt ja die schulinternen Curricula. Das sind sozusagen die Interpretationen der Rahmen der Pläne, ja, was jede Schule so macht. Und dadurch, dass wir die Fachsitzungen haben, wo man im Englischunterricht ganz klar sagt, also wir machen das und das inhaltlich, wir wollen die und die Kompetenz stärken und wie können wir das am besten machen, dass es für Schülerinnen und Schüler besonders attraktiv ist. In unserer heutigen Zeit kannst du dich nicht vor Schülern stellen und sagen, so, jetzt machen wir hier mal ein Buch auf, ja, und zack, ja, die nächsten 10 Vokabeln und im Übrigen ist das ja ganz toller Unterricht. So ist es ja nicht, ja. Also im Sinne von Multimedia und Instagram und Co. und TikTok und allem Möglichen ist es so, dass wir es natürlich auch vom Unterricht her gut gestalten müssen. Und ja, dann muss eine Fachkonferenz, muss auch sagen, so die und die Medien, die und die, wie will man so sagen, Tools, die werden wir verwenden. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, um so einen durchgehenden guten Standard innerhalb einer Schule, innerhalb einer Fachkonferenz auch zu sichern, um nicht zu sagen, ja, du bist bei Lehrer XY, da hast du einen tollen Englischunterricht gehabt und du bist bei Lehrer Z und der war sowieso unmotiviert und da hast du dann die Tools sozusagen nicht gelernt, mitbekommen. Ich glaube schon, dass das eine Vorgabe geben muss oder eine Vereinbarung, ja, dass nicht jeder irgendetwas machen kann, dass das tatsächlich auch bei mir mein Schlüssel, ich will nicht sagen, der Schlüssel meines Erfolges, aber ich will schon sagen, dass jeder muss die gleichen Voraussetzungen bekommen und auch die gleichen Chancen. Und damit meine ich nicht nur die Lehrkräfte, ich meine damit auch gerade die Schülerinnen und Schüler. Die müssen gleich behandelt werden. Und auch im Gesundbrunnen, im ärmsten Viertel von Berlin, müssen die Schüler genauso gut behandelt werden wie in Steglitz-Zehlendorf, wo sich die viele, viele Eltern da das Beste an Medienausstattung leisten können, was es überhaupt gibt.
Also eine Vorgabe nicht nur von dir als Schulleitung oder von euch gemeinsam rausgerichtet in der Schule, sondern auch übergreifend, würdest du sagen, da hättest du gerne Standards.
Genau. Oder wenigstens Mindeststandard.
Dann erhöhen wir die Schwierigkeit um das Thema Datenschutz. Für die Leute, die den Podcast hören, der Raum ist begeistert. Was liegt bei dir als Schulleitung, Stand 2025, auf dem Tisch in Entscheidungshoheit in Sachen Datenschutz oder auch in Verantwortungsübernahme zu diesen Fragen? Und was für Fortbildung hast du dafür gekriegt?
Also man kann natürlich zum Datenschutz ganz viele Fortbildungen haben, ja. Also das ist natürlich, das fängt mit ganz banalen Sachen an. Es kommt jemand ins Sekretariat und da liegen irgendwelche Unterlagen frei zugänglich, ja, geht gar nicht, ja. Schülerakten, alleine Namen lesen oder so irgendwo, das geht alles überhaupt nicht. Oder Schülerinnen und Schüler wollen mit einem über andere Schüler reden. Eltern wollen mit einem über Schüler reden. Das sind ganz banale Dinge, die in die digitale Welt noch gar nicht hineinführen, aber die sind so wichtig. Und da versuchen wir natürlich auch, uns so aufzustellen, dass du halt nicht, wenn du in ein Sekretariat reingehst, irgendwo Schülerdaten, Namen oder irgendwas anderes hast.
Was?
In ein Sekretariat, Entschuldigung. ich habe ganz viel bei mir auf dem Tisch und bei mir finden ja auch immer wieder so Fallteams und Sitzungen und so weiter auch in meinem Raum statt, weil ich das so ja zu meiner Aufgabe dazugehörig sehe und ich versuche das immer wieder alles so wegzuräumen, dass man es nicht sehen kann. Aber ansonsten, natürlich sind E-Mails verschlüsselt, wo Daten von Schülerinnen und Schülern drin sind. Das sind alles Aspekte, die man berücksichtigen muss.
Musst du dich damit auseinandersetzen, wenn jetzt dein Kollege kommt, nehmen wir an, es kommt eine Schülerin und sagt, ich komme mit diesem ganzen Kahoot-Zeug datenschutzrechtlich nicht klar. Liebe Frau Franke, können Sie mal prüfen, ob das datenschutzrechtlich überhaupt geht? Was sagst du da?
Das gebe ich weiter.
Wohin?
Also einmal habe ich einen ganz wunderbaren, digital versierten Konrektor, ja. Und zum anderen...
Ist das Glückssache? Ist es Glückssache, dass du den hast in deiner Schule? Oder habt ihr irgendwo in Berlin ein magisches System, das in jeder Schule ein sehr versierter...
Nee, wir sind, sagen wir mal so, Ich war erst da, er war schon zwar länger im Kollegium, aber für mich war natürlich klar, dass ich jemanden mit mir haben muss, wo wir ein ganz starkes Schulleitungsteam sind. Und für mich ist jetzt digitale Bildung, das ist nicht absolut mein Steckenpferd. Ja? Und ich bilde ihn sozusagen in anderen Dingen fort und er mich. Und so sind wir ein starkes und ein gutes Schulleitungsteam und haben unsere Schule halt auch ganz weit vorangebracht. Aber ansonsten alle Fragen, die mit Datenschutz zu tun hat, die gebe ich weiter an die Senatsverwaltung. Und da hole ich mir halt ein kompetentes Feedback. Hoffe ich jedenfalls.
Markus, du hast gerade schon ein Trump-Beispiel gesagt. Ist das Thema Datenschutz 2025 einfacher zu kommunizieren als vorher, weil vorher viele Leute es für eine abstrakte Frage gehalten haben und sich jetzt leichter fantasieren können, was es praktisch bedeutet, wenn man all seine Daten beispielsweise bei 4,5 Firmen im Silicon Valley lagert?
Ich fürchte nicht. Das liegt aber auch daran, dass der Datenschutz im letzten Jahrzehnt, vielleicht auch in den letzten zwei Jahrzehnten immer der Super-Sündenbock für alles war. Wenn man irgendein IT-Projekt versemmelt hat, war die beste Ausrede immer, sorry, der Datenschutz ist schuld. Und alle so, oh, habe ich ein vollstes Verständnis, alles so kompliziert, dass viele andere Staaten um uns herum dieselben Datenschutzgrundverordnungsregeln haben und alle in der Lage sind, offensichtlich diese Probleme zu lösen, ohne dass der Datenschutz schuld ist, geschenkt so. Ne? Aber dieses Image, was der Datenschutz bekommen hat, das ist immer noch da, hält sich sehr hartnäckig. Ist eigentlich schade, weil Daten sollen ja, oder der Datenschutz soll ja nicht Daten schützen, er soll uns Menschen schützen. Die Beispiele, die du gebracht hast, die sind ja alle valide, so, ne? Es geht eigentlich immer darum, quasi die Menschenwürde von anderen Menschen zu respektieren. Man darf nicht einfach so über sie reden und so weiter. Und nur weil es jetzt sozusagen Regeln gibt, die jetzt auch härter durchgesetzt werden als früher, heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Aber er sollte natürlich auch nicht zur Bürokratisierung führen. Er wird aber häufig auch missbraucht.
Aber ich kann mir vielleicht aus der Praxis ganz kurz berichten, was für uns datenschutzrechtlich natürlich auch eine Schwierigkeit war. Also wir haben uns ja aufgemacht mit Berufsorientierung und so weiter. Und bei uns ist das so, dass von Klasse 7 an ganz viele Menschen an der Berufsorientierung eines Kindes, eines Individuums dran sind. Sodass wir das bestmögliche Ergebnis am Ende haben, dass das Kind in Klasse 10 dann auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz oder meinetwegen auch eine weiterführende Schule wählt, die ideal fürs ist. So. Und was ist das Problem? Da sind ganz viele Menschen an einem Kind dran. Und wie können wir jetzt am besten beraten? Das ist dramatisch. Was haben wir gemacht? Wir haben also große Listen, Tabellen gefüllt. Da ist der Name des Kindes drin und wer alles daran berät, an dem Kind und in welche Richtung die Beratung stattfindet. Und dann soll sich das so nach einer Weile, so nach ein paar Jahren, soll sich alles sozusagen zum Guten wenden. Dann steht da auch noch drin, was es alles für berufspraktische Erfahrungen gesammelt hat, besonders vielfältig, dass es viel Erlebnisse gibt zu Berufen. Und was ist denn das Problem bei der Sache? Das Problem ist, damit wir alle sehr, sehr gut beraten können, muss ich ja bei der einzelnen Person ins System gucken und sagen, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Ja, jetzt muss ich also auf eine Plattform zugreifen können, die es mir ja erlaubt, dieses Wissen mit anderen zu teilen. Und da gibt's natürlich dann auch Kollegen, die sagen so, nee, also diese Tabelle, es geht auf gar keinen Fall, sowas verschicke ich nicht, ja, es sind sensible Daten. Was mache ich denn da jetzt aber? Sage ich, sensible Daten verschicke ich nicht, können nicht die einzelnen Akteure in einer Schule, und das sind nicht alles nur Lehrkräfte, darauf zugreifen? Oder ist es mir jetzt wichtig, dass das Kind zu einem bestmöglichen Ergebnis nach vier Schuljahren in unserer Schule kommt? Also es ist eine große Diskussion, und da muss man auch als Schulleitung gerade viel Sicherheit ausstrahlen und sagen, so, diese Listen, Da kommen nur die Menschen ran, die auf jeden Fall kompetent genug sind, die nicht irgendwie mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ja? Aber seid ihr gewiss, wir wollen das Beste fürs Kind. Und dann müssen wir es aber teilen, dann müssen wir gemeinsam daran arbeiten. Schwierig. Ist eine ganz große Herausforderung.
Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich glaube, da Teil der Lösung könnte sein, dass wir mal verschlüsselte Kommunikationsinfrastrukturen haben, dass halt auf verschlüsselten Wege von A nach B solche Sachen weitergeteilt werden können und dass man halt dann nicht irgendwie Microsoft Excel in der Cloud verwendet, was Datenschutz, was meiner Meinung nach nicht ganz so datenschutzkonform ist, wie andere der Meinung sind, sondern dass man da halt auch deutsche Anbieter verwendet, die datenschutzkonform wie Nextcloud und so weiter Infrastrukturen bereitstellen, auf denen man gemeinsam kollaborativ arbeiten kann.
Markus, magst du das nochmal ausführen? Weil wir haben ja in dieser Datenschutzdebatte eigentlich so die letzten zwei Jahrzehnte einen Strang gehabt, der gesagt hat, naja, weg von den Unternehmen, mehr in die öffentliche Hand. Ist das beim Szenario, dass es 2026 möglicherweise ja auch schon in irgendeinem Bundesland für Bildung oder Innenpolitik zuständige rechtsextreme Minister geben könnte, etwas, wo du sagst, da müssen wir umdenken? Oder würdest du sagen, durch die Ansätze, die du gerade beschrieben hast, das kann man noch weiter ausbauen im Sinne von eine wirklich für das Individuum geschützte Datenschutzinfrastruktur zu haben und nicht nur eine, die vor Microsoft geschützt ist?
Ich glaube, Datenschutz ist die Brandmauer auch vor etwaigen Regierungsübernahmen von rechtsradikalen Akteuren. Indem wir beispielsweise Privacy by Design, also indem wir Datenschutz als Grundlage nehmen bei der Schaffung von Systemen, indem wir Datensparsamkeit dort anwenden, wo sie notwendig ist, verhindern wir einen Missbrauch, der kommen wird, wenn Akteure an die Macht kommen, die sich nicht mehr um Regeln scheren. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob sie jetzt auf privaten Plattformen liegen oder nicht. Das zeigt sich ja in den USA, wo quasi private Akteure und Regierungen eine Symbiose eingehen aus Macht und unternehmerischen Interessen.
Wie kann man dafür die Grundlagen schaffen?
Ja, indem man Systeme schafft, die halt von Anfang an auf Datensparsamkeit ausgelegt sind, aber trotzdem einfach zu nutzen sind und wo der Datenschutz von Anfang an mitbedacht wird. Es ist ja teilweise noch absurd, dass wir riesige Milliarden oder zig Millionen Euro Gräber haben, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie bei dieser Schulsoftware des Landes XY der Datenschutz von Anfang an nicht wirklich mitgedacht worden. Und wo man sich fragen muss, wer trägt dafür eigentlich die politische Verantwortung? Hätte man machen können, sollen, müssen.
Darf ich ganz kurz dazu nochmal was ergänzen? Also wir arbeiten in den Schulen mit der LUSD, der Lehrer- und Schülerdatenbank. Und von wegen, also ja, wenig Daten, so wenig wie möglich Daten sammeln, ist natürlich genau umgekehrt. Also da will man natürlich auch einen Schüler schaffen, der in ein Bildungssystem hineinkommt, jetzt beispielsweise ab der ersten Klasse, der ist da registriert in dieser LUSD. Und da werden alle Daten erfasst. Also da werden die Einzelnoten erfasst, worüber wird das Zeugnis geschrieben, darüber schreiben wir Schulversäumnisanzeigen, darüber werden die Praktikas dokumentiert. Also jedes Kind hat im Endeffekt ist schon ganz schön mit Daten besetzt und gefüllt über diese LUSD. Und ich muss sagen, ich finde aber trotzdem ist auch einen großen Vorteil. Also kein Kind geht verloren, ja, in diesem System. Und das ist ja oft so, dass Kinder verloren gehen plötzlich. Und auch von einer Schule zur nächsten Schule gehen die Kinder nicht verloren. Man kann sich das so vorstellen, dass auf einem so einem virtuellen Marktplatz werden die Kinder aus der sechsten Klasse sozusagen raufgeschoben und die Oberschulen ziehen sich dann die einzelnen Kinder, die sich angemeldet haben, an den Schulen. Und dann wird es immer transparenter, was hat denn eigentlich eine Schule mit dem Kind bildungsmäßig angestellt? Ja, also welche Praktika wurden gemacht, wo haben die Kinder Erfahrung gesammelt, was für eine Erstsprache gibt es, wie ist vielleicht der Hintergrund in der Familie, woher kommen die? Also diese Daten können immer gezogen werden. Und das ist natürlich ein Problem, ja, also jeder, der in einer bestimmten Position in der Schulverwaltung ist, der könnte diese Daten ziehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber für uns als Schulen, es ist ein wirklicher Benefit, dass wir mit einem Tool sozusagen jetzt die Zeugnisse schreiben. Die sind archiviert sogar. Ich kann also auf alles wieder zugreifen. Natürlich ist die Handhabbarkeit ist eine Herausforderung und auch die Kopplung von Schule nutzt die LUSD und die Schulverwaltung muss ein entsprechend paralleles System nutzen. Das nennt sich Lustig in Berlin. Und das ist manchmal schwierig, weil noch nicht alle in der Berliner Schulverwaltung oder in den Schulämtern dieses System nutzen. Und dann bekomme ich immer Anrufe und sage, Frau Franke, wie viele Schulplätze haben Sie noch in der 8? Ich so, sage ich Ihnen nicht. Und dann sagen Sie so zu mir, warum nicht? Ja? Und dann sage ich,
gucken sie in ihre lustig. Da sehen sie es. Sie sehen genau in mein System und können ganz genau erfassen, welcher Schüler, wie viel Schüler und welcher auch namentlich ist in meiner 8a. Ist das möglich?
Ich glaube, das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. So, ne? Also wir müssen uns ja auch so vorstellen, also ich finde es gut, wenn gut dokumentiert ist, was Schüler im Laufe ihrer Karriere gemacht haben. Aber es ist ja, der Datenschutz springt da ein, wenn es darum geht, wer hat darauf Zugriff. Haben wir dafür effektive Zugriffskontrollen? Haben wir eine Dokumentation, wer von wo aus darauf zugegriffen hat, aus Transparenzfragen, um halt auch mal Missbrauch sich einfach zu dokumentieren oder auch nachvollziehen zu können? Sind die Systeme denn sicher designt? Wir haben so oft schon Systeme gehabt, wo man im Nachhinein feststellte, oh, das war ja nicht ganz so verschlüsselt, wie es eigentlich State of the Art sein sollte. Es war gar kein Safe, sondern es war einfach nur so, die Tür war zugezogen, aber der Schlüssel steckte noch so. Das kann es ja auch nicht sein. Also hier müssen wir von Anfang an den Datenschutz so konzipieren, dass die Daten ja sensibel sind, nur denen, die auch tatsächlich Zugriff drauf haben sollten, zur Verfügung stehen, damit die das Beste daraus machen können und alle anderen draußen bleiben.
Ich wollte auch gar keinen Kontrapunkt setzen, überhaupt nicht, ja, aber viel mir gerade
sagen. Auch willkommen, wer möchte ich mal kurz.
Ich finde es ja total spannend, so die praktischen Beispiele zu hören.
Wir haben jetzt bisher schon viel diskutiert, was wir sozusagen an Infrastruktur, an Voraussetzungen uns anders wünschen, uns anders vorstellen können. Ganz am Anfang haben wir auch nochmal über die Kompetenzen der Beteiligten gesprochen. Das sind ja zum einen die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen, die in diesem System arbeiten. Jetzt wird mit diesem Kompetenzbegriff ja häufig einerseits gedacht, naja, das ist dann so eine Art Empowerment, weil die Menschen dann mehr können. Andererseits habe ich auch das Gefühl, gerade im Bereich der Medienkompetenz wird häufig gesagt, kriegen wir gesellschaftlich nicht gelöst, also verlagern wir es auf die Ebene der einzelnen Lehrkräfte oder Kinder, die dann einfach kompetent sein sollen und zum Beispiel, weil sie nicht Fake News erkennen können. Wir könnten wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, aber vielleicht habt ihr jeweils so einen Punkt, wo ihr sagt, für digitale Souveränität ist da eine Kompetenz, da wünscht ihr euch mehr Unterstützung, wahlweise für die Kinder oder für die Erwachsenen?
Da gebe ich dir das Wort.
Also ich erlebe diese Diskussion seit fast 30 Jahren, ne? Und das sind immer diese Sonntagsreden, wir brauchen mehr Medienkompetenz für die Schüler. Und ich denke die ganze Zeit, naja, so weiß ich nicht, 90% der Bevölkerung wird nicht mehr zur Schule gehen. Und wenn ich mir viele Lehrerinnen anschaue, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die teilweise mehr Medienkompetenz oder Digitalkompetenzen noch gebrauchen könnten als Schülerinnen, die sich das auch teilweise selbst peer-to-peer besser zeigen und gemeinsam lernen, indem sie halt dann auch voneinander erzählen, dass man nicht mehr auf die Herdplatte drücken sollte, sozusagen überspitzt gesagt. Mir fällt auch nicht diese eine Digitalkompetenz ein, weil eigentlich haben wir ein Blumenstrauß an 30, 40, 50 Kompetenzen von Quellenchecks bis hin zu Prompten jetzt mittlerweile unter AI-Literacy, die wir eigentlich lernen müssten, um souveräne, kompetente Bürgerin zu sein. Auch Fragen des Datenschutzes und des Urheberrechts gehören auch in die Digitalkompetenzen rein. Also eine große Anzahl, die ich Glück habe, du vielleicht auch Glück hast, dass wir in unserem Beruf privilegiert sind, uns tagtäglich damit auseinandersetzen zu können, um das selbst uns beizubringen. Aber ehrlich gesagt braucht man eigentlich ein halbes Jurastudium, ein halbes Journalistikstudium und ein halbes Informatikstudium, um tatsächlich zu so einem souveränen Netzbürger oder Netzbürgerin zu werden, die dann total kompetent durchs Leben läuft. Das haben wir natürlich nicht. Aber wie erreichen wir das so, ne? Ich bin immer noch verwundert, dass es bei der Lehrerausbildung eigentlich immer noch in Deutschland 2025 möglich ist, ohne sich damit zu beschäftigen, Lehrer werden zu können. Also ich war fassungslos, als ich das zuletzt gehört habe. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Eigentlich müsste das schon lange im Curriculum drin sein. Es ist auch leider immer noch die Situation an vielen Schulen, dass es ein Glücksfall ist, ob Lehrer jetzt sich damit auseinandersetzen wollen und auch hoch motiviert sind oder ob sie sagen, ne, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente, bis dahin sitze ich auch das Internet noch aus. Und das ist echt schade.
Ich muss nachdenken. Also die Frage ist gar nicht einfach. Ich glaube, wir tun den Lehrern da Unrecht und da bin ich da genau auch genauso dabei. Lehrer und Lehrerinnen müssen immer alles für die Gesellschaft, wenn die Probleme auftauchen, irgendwie lösen. Und viele Lehrkräfte machen sich automatisch auf den Weg
und haben sich auch auf den Weg gemacht, weil sie einfach eine Schule erleben, wie sie sie selbst als Schülerinnen und Schüler nicht erlebt haben. Und es ist Aufgabe einer Schule, und da glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, dass Schulleitungen in dieser Aufgabe insbesondere sehen, die Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen, Studientage zu konzipieren, wo man angstfrei, auch als Lehrer, ja, der vielleicht schon seit 10, 15 Jahren in dem Beruf tätig ist, sich weiterbilden kann, ohne dass er den Vorwurf bekommt, naja, Mensch, also was machst du denn? Ja, also das ist ja völlig veraltet, was da bei dir im Unterricht stattfindet. Also Lehrerinnen und Lehrer, die im System sind, befähigen, im Studium schon anfangen, dass Medienkompetenz einfach, ja, das muss im Studium mit drin sein, das geht gar nicht anders. Und nicht nur, naja, ich habe dann in dem Seminar oder in dem Kurs mal eine PowerPoint gemacht und das war's schon. Und reflektiert wird es sowieso nicht. Und Meta-Ebene, sowas gibt's auch nicht. Ich glaube schon, dass, also ich würde mir wünschen, dass meine Schülerinnen und Schüler, die bei uns aus der Schule gehen, Probleme lösen können, mit denen sie konfrontiert werden in ihrer Arbeits- und in ihrer Lebenswelt. Ich habe heute ein Problem gelöst, bin ich ganz stolz auf mich. Ja, ich sollte einer Hausverwaltung zuarbeiten, fragen Sie mich nicht, in welchem Kontext, es hört sich ganz krusch an, aber es ist so, gehört zu meiner Schulleitertätigkeit dazu, eine EPS-Datei. Ich habe davon noch nie was gehört und dann habe ich das so tatsächlich geschafft, das zu konvertieren in eine EPS-Datei. Und wie war's? Ich habe halt gedacht, so, wie mache ich denn das? Und ich wollte nicht schon wieder mir die Blöße geben, meinen besten IT-Menschen, sprich meinen stellvertretenden Schulleiter, zu fragen. Und was habe ich also gemacht? Ich habe recherchiert, Konverter. Ich glaube, es gibt sowas wie so einen Konverter. Und dann habe ich das Problem innerhalb von, ich würde sagen, 2 Minuten gelöst. Und ich fand mich ganz toll da drin, muss ich gestehen. Und ich möchte ganz gerne, dass meine Kinder, die aus meiner Schule kommen, auch so toll sind, diese Erlebnisse haben, dass sie mit Aufgaben konfrontiert werden und alleine aus ihrer Praxis heraus, aus ihrem Schulleben heraus, Dinge lösen können, ja, und nicht dafür eine Fortbildung oder irgendwas anderes erstmal benötigen, sondern aus ihrer Lebensschleue, die sie bei uns auch gelernt haben, ja, kompetent agieren können. Und ich muss das nicht wissen, was das für ein Dateiformat ist, ja, weiß ich bis jetzt nicht, was das irgendwas mit Grafik zu tun hat, aber es ist mir am Ende des Tages auch egal, es muss ein Logo an einer Schule hängen und ich habe es gelöst und dann habe ich gleich die Kollegin auch noch glücklich gemacht, für die ich auch das Problem gelöst habe, die nicht wusste, wie sie es lösen kann, und da habe ich gedacht, so Mensch, toll, ja, ich habe was gelernt.
Ich nehme auf jeden Fall Lebensschleue mit als zentrales Bildungsziel, ich glaube, das ist klingt niedlich und ist total wichtig.
Ja, selbst heute.
Nochmal zu den Lehrkräften. Kann Stand 2025 sich eine Lehrkraft entscheiden, also nicht kann im Sinne von geht das praktisch, sondern was würdest du entgegnen, wenn eine Lehrkraft sagt, mit dem digitalen Zeug setze ich mich nicht mehr auseinander?
Das geht gar nicht. Also an unserer Schule würdest du nicht ohne digitales, ich will mal, wenigstens Grund-Know-how arbeiten können. Du würdest tatsächlich nicht arbeiten können. Ich weiß nicht, ob es Schulen noch gibt, die anders aufgestellt sind. Wenn Kolleginnen und Kollegen zu uns neu kommen, dann haben wir die Präsenztage, das kennen Sie alle in Berlin, aber wir haben auch so die ersten Methodenwochen. Und da haben die Kinder unter anderem lernen die unterschiedliche Lern- und Kompetenzmethoden. Aber was lernen die Lehrer? Die haben alle eine Fortbildung bei uns, wie sie die unterschiedlichen Tools verwenden. Also Active Inspire hast du noch nicht so ganz gut verstanden. Gut, kriegst du das Grundmodul oder für Fortgeschrittene. Dann machen unsere Lehrkräfte eigene Fortbildung, schulinterne Fortbildung, beispielsweise zu Canva, weil wir mittlerweile so schöne Werbeflyer und alles Mögliche machen, aber auch ganz viel mit Präsentationsformen arbeiten. Oder sie machen eine Fortbildung zu It's Learning, weil sie ja erstmal wissen müssen, wie man mit diesem Portal überhaupt umgeht. Oder sie machen eine Fortbildung zur Schulcloud, weil sie ja da auch den Videobot und so weiter, das müssen sie ja auch bedienen können, um gegebenenfalls eine Videokonferenz zu machen. Also Schule muss sich auf den Weg machen, die Lehrkräfte selbst auszubilden da drin und muss Verantwortung dafür auch übernehmen. Und es gibt, wir haben auch ältere Lehrkräfte, aber es gibt tatsächlich keine Lehrkraft, die bei uns daran vorbeigehen kann. Es geht gar nicht.
Du kannst deinen Unterricht nicht machen, wenn du nicht ein gewisses Grundverständnis hast und eine Fortbildung hast zu Active Inspire, zu dem neuesten Interactive Board, was wir haben, Generation XY schon. Es geht nicht.
Wenn du Bildungs nicht Ministerin, sondern Monarchin wärst, würdest du eine Fortbildungspflicht themenbezogen durchsetzen wollen? Dann würdest du sagen, weil insgesamt ist es ja schon noch eher, also, wie man sagt, Glückssache, ob ich mich damit beschäftige.
Absolut. Also das ist auf jeden Fall Glückssache und ich weiß auch, dass das nicht unbedingt jede Schule so macht und auch nicht diese Standards hat. Für uns ist es aber ein Standard. Wir haben diesen Standard entwickelt, dass wir am Anfang eines Schuljahres und auch mittendrin unsere Lehrkräfte eigeninitiativ, muss ich auch sagen, ja, es gibt halt keine Vorgabe, fortbilden wollen und weiterbilden wollen. Und immer digitaler werden und auch versuchen, uns so zu vernetzen, wir sind eine Teamschule, dass nicht jeder Lehrer das Rad neu erfinden muss. So, ich würde sagen, es muss einen strukturellen Standard geben, also wie ist die Infrastruktur in einem Schulgebäude aufgebaut, aber es müsste auch einen Standard geben und eine Vorgabe, so und so viel muss vielleicht eine Schule die Lehrkräfte auch ausbilden, damit sie befähigt sind, alle Tools auch anzuwenden.
Für mich zieht sich das ein bisschen durch aus der Diskussion heute, dass wir viel auch darüber reden, wenn wir Souveränität wollen, reden wir nicht von jeder kann individuell für sich ganz einzeln entscheiden, sondern wir müssen gesellschaftliche, politische Fragen der Zusammenarbeit einbeziehen, die jeweils ja auch die individuelle Freiheit ein Stück weit einschränken und ich nicht immer nur für mich sagen kann, ich mache das so, egal ob das Kollegen anders machen, egal ob das vom Datenschutz da so und so ist oder wir in der Schule uns auf was anderes geeinigt haben. Ich würde das gerne nochmal auf die ganz große Ebene nehmen. Markus, du hast ja nun ein Zentrum gegründet, das heißt nicht irgendwie, wie jeder selbst fröhlich wird, sondern da steht Demokratie am Ende. Das, was wir diskutieren hier, sind nicht nur technische Fragen, sondern inwiefern auch Fragen für eine Demokratie über Schule hinaus.
Es geht darum, wie das Gemeinwohl organisiert wird und funktioniert, ob wir in der Lage sind, es so zu organisieren, dass bestimmte demokratische Werte wie Transparenz, wie Offenheit, wie Teilhabe in die Infrastrukturen, die in diesem Fall digitale Infrastrukturen sind, eingebaut sind oder eben nicht. Und da haben wir das Problem, dass halt diese privatisierten Infrastrukturen, die wir alle nutzen, von denen wir uns abhängig gemacht haben, diese Werte nicht teilen.
Wie ist das an der Schule? Ist das im Alltag sozusagen eingebettet, dass das auch eine große gesellschaftliche Frage ist, die Fragen, die wir hier so ein bisschen technokratisch, von mir angeleitet technokratisch diskutiert haben?
Kannst du die Frage nochmal anders stellen?
Nee.
Ich habe jetzt nicht ganz verstanden.
Ist in eurer Schulgemeinschaft ein Thema, dass das auch eine Frage von Teilhabe an Gesellschaft und von demokratischen Werten ist?
Naja, klar. Das ist halt die Basis von allem, ja. Also wir wollen ja die Schülerinnen und Schüler so befähigen, dass sie teilnehmen können an der Gesellschaft. Aber es ist jetzt natürlich, also es ist immer im Hintergrund da, aber wir versuchen einfach so viel wie möglich an breite Bildung zu vermitteln. Das hat ja nicht nur was mit digitaler Welt zu tun, das hat auch ganz viel was mit Fachwissen zu tun. Ich breche es so gerne runter, lesen, schreiben, rechnen auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Inhalten über die einzelnen Fächer verteilt. Das sind die Basiskompetenzen. Und dann natürlich immer im Hintergrund Teilhabe an der Gesellschaft, an der Zivilgesellschaft, an unterschiedlichen Prozessen, an demokratischen Prozessen. Das ist uns ein großes Anliegen, ja. Und auch mitentscheiden. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass Schülerinnen und Schüler auch entscheiden können, was wird denn an der Schule tatsächlich verwendet? Was ist in meiner Lebenswelt sehr wichtig? Und da sind die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall noch nicht kompetent, wenn sie bei uns von den Grundschulen in unsere Schule kommen, sich, naja, wirklich eine Meinung zu bilden. Ja, ich frage die dann immer, und dann sagen sie, warum fragt die uns immer? Ja, also ich finde es ganz schrecklich, dass sie uns immer fragen will, was wir denn wollen. Und eigentlich können wir dazu noch gar nicht so kompetent Stellung nehmen. Das ist ein großer Aspekt, der uns immer wieder verwirrt als Schule.
Markus. Wie schön wäre denn eine ideale Welt, wo auch ein Bildungssystem quasi Schülerinnen die Kompetenzen mitgeben würde, auch Alternativen zu den Monopolen kennenzulernen, um selbst die Entscheidung treffen zu können, welche Systeme mit welchen Werten wollen sie eigentlich verwenden.
diese Podcast-Reihe heißt Auftrag Aufbruch und am Ende wollen wir einmal euch entlasten und ihr könnt anderen Leuten einen Auftrag geben, Leute, die diesen Podcast jetzt hören, vielleicht auch die hier im Raum zu hören. Und da stellt euch einfach vor, weiß ich nicht, Menschen, die politische Entscheidungen treffen, Menschen, die in Schulen arbeiten, habt ihr eine Sache als Abschluss, wo ihr sagt, wenn ihr jetzt weitergeht, ihr Menschen, die das da draußen gehört habt, welchen Auftrag würdet ihr denen gerne mitgeben? Fangen wir mit der großen Politik oder der Gesellschaft an, Markus.
Nee, ich gehe jetzt nochmal runter auf den Schulalltag. Ich finde es total traurig, dass man heutzutage im Schulsystem gezwungen wird, WhatsApp zu nutzen. Das weiß ich von allen Eltern, dass die Elterngruppen darüber organisiert werden. Noch viel schlimmer sind die ganzen Schülerchats. Ich kenne Schülerinnen, die eigentlich WhatsApp aus guten Gründen, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben, nicht nutzen wollen, aber müssen, weil sie sonst ausgeschlossen werden, weil alle Infrastrukturen einfach, weil es so einfach ist, weil wir uns alle da so bequem gemacht haben, bei WhatsApp läuft. Und dabei gibt es Alternativen wie Signal, die datenschutzfreundlich sind, denen wir besser vertrauen können, wo wir es genau dasselbe drüber laufen lassen könnten. Stattdessen geben alle ihre Daten an Mark Zuckerberg und wir haben die Kontrolle darüber verloren.
Vielleicht dazu ganz kurz, also über WhatsApp darf gar keine Kommunikation in Schule stattfinden. Das ist überhaupt nicht zulässig, ist nicht erlaubt, ja. Wir machen das über die Schulcloud, das ist auch ein System, ist im Endeffekt eine App. Und wenn bei uns die Eltern mit ihren Kindern sich anmelden in der Klasse 7, dann werden die zum 0. Elternamt bei uns eingeladen und wir richten mit den Eltern zusammen, also wir als Lehrkräfte mit den Eltern zusammen, für die Eltern auf ihren Handys diese Schulcloud ein, sodass die nicht, also rund um die Uhr auch die Eltern, die Schüler natürlich auch, jederzeit kontaktieren könnten. Das ist eine Schwierigkeit, ja. Also während ich hier sitze, ich habe das Handy extra aus, damit es uns nicht stört, aber locker 60, 70, 80 Nachrichten über Schulcloud. Das sind natürlich Lehrkräfte dabei, das sind Schüler dabei, das sind Eltern dabei und so weiter. Ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt, weil ja ganz, also wichtige Informationen auch geteilt werden können. Natürlich auch manchmal zu viel des Teilens, ja, ist vollkommen richtig. Aber WhatsApp, jeder, der zu mir kommt und sagt, Frau Franke, ich habe da mal so mit WhatsApp mit einem Elterntag, habe ich nicht gehört, nicht? Wissen Sie schon, ja? Haben wir eine Vereinbarung getroffen? Gibt es nicht, da dürfen Sie auch nicht. Habe ich nicht gehört, bitte lassen Sie das, machen Sie das nicht. Ansonsten gibt es Ärger von mir. Und über diese Schulcloud können wir uns gut austauschen. Da gibt es auch bestimmte Regeln und wenn da gibt es natürlich dann auch so Klassen-Channels. Und wenn da die Regeln dieser Klassen-Channels nicht eingehalten werden, dann gibt es auch Sanktionen und dann ist es auch nicht möglich, dass das Kind dann noch weiter in dem Klassenchannel agiert und drin ist. Ist natürlich ungünstig, aber die Sanktionen muss es geben. Ja, wenn ich falsch parke, kriege ich auch ein Knöllchen. Mein Hinweis ist all das, was ich heute gesagt habe, muss ich gestehen. Ich möchte all das weitergeben. Ich möchte eine Infrastruktur haben, wo ich reingehen kann in ein Gebäude, wie hier beispielsweise, toll ausgestattet. Und wo ich nicht erst mit meiner Händearbeit als Lehrkraft oder als Schulleitung, ich halte zwar immer noch mich für eine Leitung eines mittelständischen Unternehmens, aber trotzdem denkt das nicht unbedingt die Schulverwaltung vielleicht. Ich möchte in ein Gebäude reingehen und da funktioniert alles und ich muss mir nicht überlegen, ob ich dieses oder jenes kaufen muss oder vielleicht das Regal nicht kaufe, weil ich die Lizenzen oder dafür erneuern muss. Das möchte ich nicht. Ich möchte einen Mindeststandard in meiner Schule haben und ich möchte gut ausgebildete Lehrkräfte haben, die von der Uni kommen und gut ausgebildet sind und die Medien im Endeffekt schon nutzen können. Das wäre mein anderer Aspekt. Und ich möchte ganz gerne frei sein in der Schule, ein Tool nutzen zu können und sagen zu können, da muss ich nicht erst nachfragen, oh, wie sicher ist das, dürfen wir dieses oder jenes verwenden? Nein, ich möchte einen schönen Baukasten haben und wir in den einzelnen Fachkonferenzen können uns entscheiden, was verwenden wir und was ist aber auch verbindlich dann zu verwenden, weil diese verbindlichen Absprachen muss es ja auch geben.
Für alle Menschen, die diesen Podcast hier hören und die nicht hier im Raum sind, endet dieser Podcast hier gleich. Ich mache noch ganz kurz Werbung, wenn jemand diesen Podcast da draußen hört und sich denkt, ach, da gibt's Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Ja, beim Forum Bildung und Digitalisierung ganz viel. Man kann zum Beispiel den Newsletter abonnieren oder auf verschiedenen Social-Media-Kanälen dem Forum folgen. Und dann hätte man nämlich die Möglichkeit, bei der nächsten Gelegenheit noch weiter in den Dialog zu gehen, denn hier vor Ort machen wir gleich noch ein bisschen Fragen und Austausch und haben sogar Kaltgetränke, eine Sache, die wir beim Podcast sonst nie hinkriegen. Also insofern erstmal für den Podcast beende ich das jetzt schon mal. Und zwar mit einem großen Applaus von den Menschen, die hier im Raum sind, für Andrea Franke und Markus Beckbeil.
Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!